Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann.
In dieser Folge geht es darum, was eigentlich mit dem natürlichen Saugbedürfnis unserer Kinder ist. Ich habe da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, da ging es darum, Schnuller, ja oder nein. Und da habe ich gesagt, dass es das natürliche Saugbedürfnis überhaupt nicht gibt. Und ich wurde da ein bisschen missverstanden teilweise. Teilweise wurde gedacht, dass das bedeutet, dass Babys nicht saugen wollen von Natur aus. Und das ist jetzt hier so ein bisschen die Frage, darauf möchte ich in dieser Folge ein bisschen näher eingehen. Denn was genau ist überhaupt ein Bedürfnis? Und Bedürfnisse oder gerade auch Grundbedürfnisse sind psychische oder auch physische Anforderungen, die eine Person befriedigen muss, um ihr Wohlbefinden und Überleben zu gewährleisten. Wenn wir uns jetzt das Thema Saugen bei Babys angucken, ist das etwas, was sie tun müssen? Und wenn wir da beim Thema tun sind, dann ja, sie müssen saugen, um dann nämlich ein Bedürfnis zu erfüllen oder unterschiedliche Bedürfnisse. Und zwar, wenn unsere Babys saugen, dann ist natürlich das allererste, was sie sich damit erfüllen, das Bedürfnis, Nahrung zu bekommen, ihrem Körper Energie zu liefern, also ihren Hunger zu stillen. Und das lernen sie, na was heißt lernen, das machen sie schon im Mutterleib, da saugen sie an ihrem Daumen und auch da ist es ein Reflex. Und dieser Reflex wird ausgelöst, wenn zum Beispiel an der Oberlippe berührt wird oder auch tatsächlich im Mund berührt wird. Also wenn wir ihnen zum Beispiel auch einen Schnuller geben, einfach in den Mund stecken, dann können sie gar nicht anders als saugen, wenn die Punkte getriggert werden, die diesen Reflex auslösen. Das heißt, Babys sind in den ersten Monaten, man sagt so, die ersten 4 Monate laufen eigentlich nur durch Reflexe ab. Und wenn du, bestimmt hast du schon von frühkindlichen Reflexen gehört, aber dich vielleicht noch nicht näher damit auseinandergesetzt. Deswegen will ich darauf in dieser Folge so ein bisschen eingehen. Und zwar ist es so, dass Babys ja durch ihre Unreife, mit der sie geboren werden, wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, Babys mussten im Laufe der Evolution immer früher geboren werden, Menschenbabys, weil sie sonst mit ihren großen Köpfen nicht mehr durch unser enges Becken passen würden, was eben durch den aufrechten Gang ist unser Becken immer schmaler geworden und die Köpfe sind durch das Denkhirn immer größer geworden. Und wenn sie jetzt richtig reif, so wie die meisten anderen Tierkinder geboren werden würden, das heißt also nicht nur durch Reflexe gesteuert, sondern auch bewusst Handlungen durchführen könnten, dann wären sie einfach zu groß, dann würden sie nicht mehr durchpassen, dann würde die Geburt nicht funktionieren. Daher kommen unsere Babys also als physiologische Frühgeburten zur Welt und sind dadurch aber einfach unreif. Und gerade in den ersten Jahren ist es so krass mit dem Gehirnwachstum, mit dem, was die Babys lernen. So schnell lernen wir nie wieder in unserem Leben. So rasant geht da nichts mehr voran als in den ersten Jahren und vor allem im ersten Babyjahr. Das ist ja auch nochmal richtig krass, was da alles passiert. Genau. Und wenn sie auf jeden Fall auf die Welt kommen, dann sind ihre ganzen Aktivitäten nicht bewusst. Also auch wenn man ein Baby unterm Spielebogen legt, ein junges Baby, dann greift es nicht bewusst oder na, greifen sowieso noch nicht, aber es schlägt nicht bewusst gegen diese Dinger, die vom Spielebogen baumeln, sondern die Reflexe sorgen dafür. Das ist auch so ein Ding. Beim zweiten Kind hatten wir keinen Spielebogen mehr, weil der häufig eher überfordert und eben dazu führt, dass sie mehr weinen, weil stell dir mal vor, du kannst dich noch nicht groß bewegen, du kannst dich auch nicht wirklich wegdrehen und du wirst da hingelegt und dann wird einfach was über dich drüber gehängt. Also ich wünschte wirklich, es würden mal mehr Eltern sich da wirklich reinversetzen, sie würden wo liegen und dann stellt einfach jemand irgendwas über einen drüber. Und man kann nicht anders als dahin gucken und ab und zu bewegen sich Arme und Beine und dann haut man dagegen und alles wackelt und dann werden die Augen ganz groß und wir denken dann, oh, das Baby findet das voll spannend und macht das dann nochmal. Aber tatsächlich können sie eigentlich gar nicht anders. Also auch da könnte man nochmal ein bisschen überlegen, macht das Sinn oder nicht. Mir wurde nämlich ganz, ganz früh ein Spielebogen empfohlen. Ich glaube, da war unsere Tochter 2 Wochen alt und dann meinte meine Hebamme, ja, also ich glaube, die weint so viel, weil ihr langweilig ist. Auch ein sehr großes Missverständnis. Neugeborenen ist nicht langweilig. Ach, auch Babys, die erste Zeit ist nicht langweilig. Die sind einfach, die haben so viel Neues, aber egal, anderes Thema. Auf jeden Fall meinte sie, er sei so langweilig, solle sie vor diesen Spielebogen legen. Und das Weinen wurde nicht besser, es wurde sogar noch viel heftiger. Und dann schlug sie vor, dass wir noch zum Babyschwimmen gehen. Also, ja, ich hatte nicht so viel Ahnung, ich habe es gemacht und ich glaube, damit habe ich meiner Tochter, ich bin überzeugt davon, dass ich damit leider viel, viel, viel mehr Stress gemacht habe als alles andere. Währenddessen war sie dann tatsächlich ruhig, weil sie abgelenkt war, aber das bedeutet nicht, dass es gut ist, wenn sie dann zwischendurch ruhiger sind. Sie sind einfach abgelenkt und später kann es dann umso heftiger werden und eben auch eine krasse Übermüdung entstehen, krass hoher Cortisolspiegel, aber dazu mehr in einer Folge zum Babyschlaf. So, also unsere Babys kommen auf die Welt und können nicht bewusst irgendwelche Handlungen ausführen. Ich habe auch schon mal beim Thema Stillen vom Breastcrawl erzählt, dass Babys wirklich in der Lage sind, nach der Geburt die Brust von alleine zu erreichen. Das ist auch richtig, aber das ist nicht bewusst. Das ist alles getrieben durch ihre Reflexe. Denn ihr Gehirn, ich will jetzt nicht sagen, es ist leer, aber die Reflexe, die sind Trainer und damit wir so handeln können, wie wir handeln und denken können, müssen in unserem Gehirn ganz viele Wege entstehen. Trampelpfade sind Wege, die wir nicht so oft gehen. Dann, was weiß ich, Fußwege, Bundesstraßen, Autobahnen. Und Autobahnen sind Wege, die wir ganz, ganz oft gehen. Und das alles ist bei unseren, es ist wie so eine Landschaft. Ja, so kann man sich's vorstellen. Im Gehirn ist es wie so eine Landschaft und da sind schon die verschiedenen Punkte und alles, aber ist alles noch nicht miteinander verbunden. Und in den ersten Jahren und eigentlich auch das ganze Leben lang, ne, es ist immer veränderbar, da kann diese Landschaft immer weiter angepasst werden. Und im ersten Jahr geht es eben vor allem darum, hier überhaupt Wege entstehen zu lassen. Und die sind also noch nicht vorhanden und die Reflexe sorgen aber dafür, dass unsere Babys diese Wege gehen können. Und nach Trampelpfade entstehen, Fußwege entstehen, Straßen entstehen, Bundesstraßen und dann Autobahnen. Und so unsere Babys irgendwann, wenn sie merken, ah, oh, da ist so ein Hungergefühl, dann ist es nicht mehr so, dass der Reflex dafür sorgt, dass sie mit dem Kopf wackeln, an der Hand saugen, schmatzen, sondern dann ist es so, dass sie uns nach und nach ganz bewusst zeigen können, dass sie Hunger haben und auch ganz bewusst zur Brust gehen, ganz bewusst saugen wollen. So, aber zunächst wollen die nicht saugen, es ist ein Reflex und der wird einfach von innerlichen oder äußerlichen Reizen ausgelöst. Saugen ist also kein Bedürfnis, sondern Saugen ist eine Möglichkeit, sich ein Bedürfnis, zum Beispiel das nach Hunger, zu erfüllen. Und Saugen kann aber auch noch andere Bedürfnisse, zum Beispiel Entspannung, das Bedürfnis nach Entspannung erfüllen, weil wir im Mund einen Punkt haben, der durch das Saugen zum Beispiel auch getriggert wird, der wiederum den Parasympathikus, das ist der Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung sorgt, der triggert den und dadurch kann Saugen beruhigend wirken. Hinzu kommt, also das ist echt ganz spannend, warum Saugen beruhigend wirkt. Also zum einen, weil dieser Punkt getriggert werden kann, deswegen ist es übrigens, der kann viel cooler noch ohne Schnuller getriggert werden. Und zum anderen ist es so, dass mit dem Saugen, das kennen Sie aus dem Mutterleib, das ist wie gesagt ein Reflex, der wird ausgelöst, aber nach und nach wird dieser Reflex ja auch mit der Muttermilch, mit dem Trinken verbunden, mit der Nähe, weil bei Mama auf dem Arm eingekuschelt, ihren Herzschlag hören, ihre Körperwärme spüren, das ist so, so schön. Dann kommt die warme, gute Muttermilch, die ist voll auch mit Hormonen, die beruhigend wirken, die auch einschläfernd wirken. Also das ist einfach so ein richtiges Wohlgefühl. Und bei Bedürfnissen geht es ja darum, sich Bedürfnisse zu erfüllen, um sich wohlzufühlen, um zu überleben. Und Stillen geht mit so viel Wohlbefinden für unsere Babys einher. Und was tun sie, während sie stillen? Sie saugen, beziehungsweise streichen mit ihrer Zunge, sind angedockt, streichen mit ihrer Zunge, stimulieren die Brust und streichen dann die Milch sozusagen aus, beziehungsweise unser Milchspendereflex, aber egal, nicht Thema Stillen heute. Auf jeden Fall wird es aber im Gehirn unserer Babys dann auch verbunden. Ah, saugen bei Mama auf dem Arm, stillen, saugen ist schön, saugen, ne, sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle. Und deswegen kann es eben auch sein, dass Babys anfangen, ihren Daumen zu nehmen, wenn sie keinen Schnuller haben. Und dann heißt es immer, oh nein, also dann doch lieber den Schnuller, den kann man später nämlich einfach wegnehmen, den Daumen nicht. Und allein das, finde ich, ist eigentlich schon eine so krasse Aussage, dass wir denken, wir müssten unseren Babys was geben, was wir ihnen dann einfach wegnehmen könnten. Und wenn wir ihnen das lassen, was sie selber haben, womit sie auf die Welt kommen, den Daumen, an dem sie saugen, um sich selbst zu regulieren, so cool, ne? Babys können sich anfangs noch gar nicht selbst regulieren. Und sie brauchen uns, sie brauchen unsere Koregulation. Und das Ziel ist ja eben schon, dass wir in den ersten Jahren eben all das geben, dass sie selbstständig später gut und glücklich leben können. Und dazu gehört eben auch, mit Gefühlen umzugehen, sich selbst zu regulieren. So, und im ersten Jahr und gerade in den ersten Monaten saugen Babys eben an der Brust. Das ist natürlich, wenn wir ehrlich sind. An der Brust saugen ist natürlich. Fläschchen, Schnuller sind erstmal nicht natürlich, muss man sagen. Und wenn jetzt gleich wieder der Gedanke kommt, aber es gibt Frauen, die können nicht stillen. Ja, aber es sind nur circa 2%, die wirklich nicht stillen können. Der Rest wurde leider schlecht beraten. Und das ist totaler Mist. Und das ist auch so meine Intention mit diesem Podcast, mit meinen Beiträgen, mit allem, dass ich helfen möchte, unterstützen möchte, wie es mehr Frauen gelingt zu stillen. Denn Stillen ist eine erlernte Handlung. Zurück nun zu dem Bedürfnis-Reflex. Also, Babys kommen auf die Welt und stillen. Ja, und stillen, das Saugen an der Brust, das erfüllt ihr Bedürfnis. Und sie verknüpfen dann eben, okay, ne, das ist entspannt, das ist schön. Das heißt, sie erfüllen sich dann irgendwann mit dem Saugen nicht nur das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme, sondern auch nach Entspannung. Und da nutzen sie dann zum Beispiel ihren Daumen oder andere Finger. Sie stecken sich sie in den Mund, um sie zu erforschen. Sie nutzen sie aber auch, um sich selbst zu regulieren. Und das ist ja mega cool, weil unsere Kinder merken, cool, ich habe was dabei, was mir hilft, mich zu regulieren. Ich bin selbstwirksam. Das ist so wichtig für die Entwicklung, zu merken, ich kann etwas tun und erreiche damit etwas. Ob es Weinen ist und dann kommt Mama oder ob es, oh, ich bin gestresst, ich lutsche ein bisschen am Daumen, es geht mir besser. Das ist total gut, das ist Selbstwirksamkeit, das ist so ein riesiger, positiver Schritt. Und dann lese ich Nachrichten wie, oh nein, am Daumen nuckeln, total schlimm. Nein, es ist nicht schlimm, es ist total gut, es ist ein Riesenschritt für dein Baby. Es gibt ihm so viel mit. Und das Wichtige ist zu wissen, das wird wieder aufhören, wenn die Bedürfnisse deines Babys erfüllt sind, dann ist das ein Entwicklungsschritt. Dann lernt dein Baby, dass es sich daraus regulieren kann, aber auch, dass es sich irgendwann anders regulieren kann. Und wenn wir das unterstützen durch begleitetes Weinen, weil, ich meine, warum machen sie das? Sie nehmen Finger im Mund, um sie zu erforschen, das geht vorbei. Die Phase wird nochmal kommen, unser Sohn ist gerade ein Dreiviertel, der nimmt gerade die ganze Hand in den Mund, kriegt, glaube ich, auch gerade die Backenzähne. Auch das gehört dazu, das ist kein Problem. Aber das Verrückte ist, obwohl ich das weiß, kriege ich gerade so viele Nachrichten bei Instagram von Babys oder von Kindern, die bis ins zum 6. Lebensjahr oder Erwachsene bis zum 29. Lebensjahr genuckelt haben und dass das eben nicht normal ist und deswegen doch der Schnuller besser ist. Und das Krasse ist, dass ich dann auch immer wieder kurz verunsichert bin. Aber was soll ich sagen, das mit den Fingern war jetzt eine Woche und es ging vorbei. Alles ist gut. Also die können daran einfach zum Erforschen, zum ein bisschen drauf rumbeißen, weil Zähne kommen. Und auch da muss man nicht sagen, okay, dann hole ich jetzt einen Beißring. Nee, ich würde es tatsächlich lassen. Weil auch ein Beißring kann zum Beispiel dazu führen, dass sie in die Brust beißen. Ich hatte mal so eine Kindertouren, Babytouren-Erfahrung. Und da hat eine Mama mit 7 Monaten abgestillt, weil ihr Baby die ersten Zähne kriegt und es ihr so krass in die Brust gebissen hat, dass sie geblutet hat. Und dann meinte sie, ja, nee, krass, das mache ich nicht mit, Schluss, abgestillt von heute auf morgen. Und ich meinte, was? Und ich war halt so erschrocken und meinte, du hast echt abgestillt? Ich habe mich bei dieser Mutter so unbeliebt gemacht. Sie sagt, was? Du hast echt abgestillt? Und die hat mich so böse angeguckt. Und das ist halt so schade, weil das kann mal sein, wenn die Zähne bekommen, dass die das vielleicht mal ausprobieren. Aber dann kann man das ihnen auch zeigen. Es sind Babys. Ja, sie verstehen nicht Wort für Wort, was wir so sagen, aber sie verstehen die Intention dahinter. Und man kann darüber sprechen und man vor allem kann man halt ungünstige Dinge wie Beißringe einfach vermeiden. Dann passiert das nämlich nicht. Oder Schnuller oder Flaschen oder Trinklernbecher. Wenn man diesen ganzen Kram einfach mal weglässt, dann passiert das nicht. Meine Kinder haben mir nie in die Brust gebissen. Also vielleicht auch mal ausprobiert, dann meine ich, oh nee, das mag ich nicht, das tut weh und dann war wieder gut. Also wir können halt so viel dafür sorgen, dass diese ganzen Schwierigkeiten nicht auftreten. Es geht also vorbei. Immer mal wieder im Laufe der Entwicklung können die ihre Finger in den Mund nehmen und nicht stressen. Wenn es nicht aufhört, wenn man das Gefühl hat, okay, die machen das echt richtig krass exzessiv, aber das eigentlich bei allen Verhaltensweisen. Alle Verhaltensweisen, die total exzessiv gemacht werden, also gefühlt 24/7 und es hört wirklich, es ist nicht nur ein Schub lang, ein, zwei Wochen, sonst hört danach nicht auf. Dann muss man gucken, was ist eigentlich los? Was ist denn das Bedürfnis, was dahinter steckt? Was ist hier unerfüllt? Gibt es irgendeinen Auslöser? Ist das seit einer bestimmten Situation? Gibt es irgendwie ein Bindungstrauma oder keine Ahnung? Dann muss man das wirklich gucken. Aber wenn das nur eine Zeit lang ist oder auch wenn es das mit den Fingern im Mund, auch wenn das ein paar Monate ist, wenn das nicht 24/7 ist, sondern nur mal zwischendurch, dann ist das alles gar kein Problem. Und ja, das ist mir einfach so ein Anliegen, dass man davon wegkommt, sich da so Sorgen zu machen. Denn genau, Saugen ist also kein Bedürfnis, sondern mit dem Saugen wird sich ein Bedürfnis erfüllt und es ist eben etwas ganz, ganz Tolles, wenn ein Baby lernt, selbstwirksam sich damit zu regulieren. Und das wird von alleine weggehen, wenn ansonsten die Bedürfnisse erfüllt sind, wenn sich liebevoll und feinfühlig um das Baby gekümmert wird, um das, was es wirklich braucht und nicht versucht wird, nur irgendwelche Wünsche von den Augen abzulesen und versucht wird, dass das Baby niemals weint. Denn Wein ist gut. Wein gehört einfach dazu. Und wir geben unseren Kindern wirklich so viel mit, auch für später. Das möchte ich echt nochmal sagen. Dieses erste Jahr, wir können da so einen mega, mega Grundstein legen, oder sagen wir die ersten 2 Jahre, dass alles später einfacher wird. Das ist, wenn man, ich sag mal, in unserer Gesellschaft ist ja eher so diese konventionelle Babypflege, wenn man es mal sagen will, ist, okay, wir wickeln sie mit Wegwerfwindeln, viele haben vom Abhalten noch nie was gehört. Wenn Tränen sind, dann lenken wir schnell ab oder geben einen Schnuller. Mittlerweile ist verbreiteter, dass man ein halbes Jahr voll stillen sollte. Danach wird verzweifelt angefangen, Beikost einzuführen und auf Prä- bzw. Folgemilch umzustellen. So, das würde ich mal sagen, ist so diese konventionelle, ach und viel, viel, viel Kinderwagen. Tragen ist ja auch noch nicht so richtig hoch angesehen. Das ist so diese konventionelle Babypflege. Vielleicht auch noch im eigenen Bett, dann nehmen wir noch eine Federwiege zum Einschlafen. Und generell spricht nichts dagegen, davon auch Bausteine zu nutzen. Und generell darf sowieso jeder seinen eigenen Weg finden. Und diese konventionelle Babypflege, die ist vielleicht erstmal einfacher, solange wir möglichst einfache Babys haben. Wenn sie high need sind, hochsensibel, was auch immer, eben ein bisschen, ich hasse es zu sagen, schwieriger, anstrengender, aber ich sag mal, nicht so gut zu unserem Alltag und unseren Bedürfnissen passen, ich drück's jetzt mal so aus, dann wird es schwieriger. Und dann kann dieser artgerechte, natürliche Ansatz so viel bewirken, aber auch bei den anderen, weil es ist einfach die Grundlage für ein entspanntes Familienleben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir mit unserer Vierjährigen nie trotz Anfälle oder sonst irgendwas haben. Wir haben das auch. Aber wir können schon eine mega Grundlage legen, wenn wir natürlich unsere Babys umsorgen, da auch schon Tränen begleiten, da einen empathischen Sprachgebrauch, zum Beispiel das Konzept der gewaltfreien Kommunikation nutzen. Das hilft uns so. Es hilft uns, so viel zu verinnerlichen und legt so einen geilen Grundstein. Unsere Tochter war mit 2 so super empathisch, wo es überall immer heißt, Kinder können dem Alter noch keine Empathie empfinden. Können sie. Sie können es nur nicht, wenn sie konventionell aufgezogen werden. Natürlich hat es immer auch noch was mit der Persönlichkeit zu tun. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese ganze Anlage-Umwelt-Debatte, ist es jetzt, wie sich ein Kind entwickelt, ist es in den Genen, dann spielt da natürlich auch noch die Epigenetik mit rein, aber liegt es in den Genen oder ist es das, was wir mit unseren Kindern machen, unsere Umwelt? Und ich bin überzeugt davon, es ist immer beides und wir können uns diese blöde Diskussion endlich sparen und können doch einfach unser Bestes geben, herausfinden, was ist es eigentlich, was unsere Kinder brauchen und ihnen das geben. Und dann gucken wir einfach. Und dann wird es die Kinder geben, die dann, ich sag mal, super easy mitlaufen. Und es wird die, mit denen es ein bisschen schwieriger für uns ist. Ne? Kinder sind nie schwierig, sondern es liegt ja immer in uns, wie wir es interpretieren. Wir finden es vielleicht schwierig, weil unser Alltag eingeschränkt ist, weil wir vielleicht nicht genug Ruhe bekommen, die wir brauchen, weil es für uns persönlich zu laut ist, weil wir ja, wenn wir uns in unseren Kernfamilien nur um unsere Kinder kümmern, keine Unterstützung haben, ich weiß, wovon ich spreche, ist es super anstrengend. So, also es wird immer alles geben, aber wir können doch einfach, ohne immer darüber zu diskutieren, diese Dinge beachten und ja, ich bin mir sicher, so würde sich die Welt mehr und mehr verändern. Aber das ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber ich danke dir schon mal, dass du den Podcast hörst und dass du versuchst, was zu verändern für dich, deine Familie, dein Baby, dein Kind. So, also, ich bin ein bisschen abgedriftet, weil ich finde, dass das gehört hier irgendwie alles mit dazu, zu diesem Thema Babys, was ist mit dem natürlichen Saugbedürfnis. Nun vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das natürliche Saugbedürfnis gibt es erstmal nicht. Bedürfnisse sind zum Beispiel Entspannung oder Hungerstillen, die hinter diesem Saugen stecken. Grundsätzlich ist Saugen erstmal ein Reflex und der wird aber eben nach und nach zu einer bewussten Handlung und das Saugen wird dann eben auch mit diesem Wohlgefühl verknüpft, sodass das Entspannung eben auch einfach durch Saugen herbeigeführt werden möchte. Genau, aber grundsätzlich gibt es kein natürliches Saugbedürfnis und somit auch kein hohes Saugbedürfnis, dass Kinder unbedingt einen Schnuller brauchen. Und da wird mir immer wieder gesagt, ah Sarah, das kannst du nicht pauschalisieren, manche Babys haben das. Nein, die haben kein hohes Saugbedürfnis, die haben vielleicht viel Stress in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder im Alltag für sich persönlich erlebt. Das hier ist keine Schuldzuweisung, dein Baby hat so viel Stress erlebt, sondern wir wissen ja nie, wie jemand anders eine Situation erlebt. Vielleicht ist für uns total ruhig, aber für unsere Babys total stressig. Und dann saugen sie, um sich zu beruhigen, um sich abzureagieren sozusagen. Aber sie haben nicht grundsätzlich das Bedürfnis zu saugen. Sie müssen saugen, um den Hunger zu stillen und vor allem, was vielleicht auch noch wichtig ist, aber die Folge wird zu lang, daraus mache ich jetzt eine extra Folge, saugen an der Brust wohlgemerkt, nicht an einem Schnuller oder einer Flasche oder so, hat auch Auswirkungen auf, wie drücke ich das jetzt aus, auf den Aufbau, also wie sich der Mund und damit eigentlich auch alles, was mit dazugehört zum Gesicht, zum Kopf, zum Hals, wie sich das alles entwickelt, wie also im Endeffekt unsere Form auch wird. Ja, das Saugen hat tatsächlich Einfluss darauf, wie sich die Muskeln, wie sich die ganzen Strukturen entwickeln und dass sozusagen Kiefer und alles, was noch dazugehört zu diesem, ich erzähle das in der nächsten Folge, weil das ist ein bisschen komplexer, wie sich das alles entwickelt. So, das vielleicht an dieser Stelle schon mal. Also freu dich auf die nächste Folge. Da geht es darum, warum Saugen an der Brust so, so wichtig für die ganze Entwicklung deines Kindes ist. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge jetzt so ein bisschen mehr aufklären, warum es das natürliche Saugbedürfnis nicht gibt. Ich weiß, es gibt immer die nach Quellen fragen. Und ich bemühe mich mittlerweile, mehr und mehr Quellen zu nennen. Aber ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, dass es manchmal auch schlichtweg, du wirst, wenn du das googelst, wirst du für alles Quellen finden. Du wirst auch Quellen dafür finden und wahrscheinlich sogar sehr, sehr, sehr viele, dass es das natürliche Saugbedürfnis gibt. Da wirst du aber keine Studie, man kann keine Studie, es ist nämlich eine Definitionssache. Vielleicht sagen manche auch dazu Bedürfnis, obwohl sie eigentlich meinen, dass es ein Reflex ist. Sondern an dieser Stelle kann ich wirklich nur sagen, versuche die Zusammenhänge zu verstehen. Versuche dir klarzumachen, okay, was ist ein Reflex, was ist ein Bedürfnis und überleg dann selbst mal, kann Saugen überhaupt ein Bedürfnis sein oder macht es vielleicht Sinn, was ich hier gerade erzählt habe? Also versuch wirklich mal da in dich zu gehen. Ich habe neulich auch dieses Beispiel genommen, dass ja andere Dinge im Leben auch nicht immer hinterfragt werden, sondern zum Beispiel die Erde. Die ist rund. Das wissen wir mittlerweile alle. Aber es gab eine Zeit, da dachten alle Leute, die wäre flach, eine Scheibe. Und als dann gesagt wurde, nee, eigentlich ist die Erde rund, da hat es keiner geglaubt. Das kann ja nicht sein. Und so ist es auch mit dem Saugbedürfnis. Überall wird uns erzählt, Babys haben ein Saugbedürfnis. Überall werden Babys mit Flaschen, Schnuller dargestellt, Tierkinder. Ja, Schnuller, Schnuller, Schnuller. Kinderspielzeug, da gibt es auch immer Puppen mit Schnuller. Babys, alles. Immer mit Schnuller. Und da ist natürlich in unseren Köpfen drin, okay, die haben ein natürliches Saugbedürfnis, okay, der Schnuller muss sein, die brauchen den. Aber ich möchte dich einfach einladen, über diese Folge nochmal nachzudenken und dir vielleicht auch klarzumachen, wenn doch sie so ein Saugbedürfnis hätten und unbedingt einen Schnuller bräuchten, warum werden sie denn ohne Schnuller geboren? Stattdessen den Daumen, der ist von Geburt an dabei. Und die Brust haben wir dabei. Das ist doch eigentlich das viel Natürlichere. So, das ist meine Einladung an dich und was du mit dem Wissen machst, das ist deine Entscheidung. In der nächsten geht es darum, warum Saugen an der Brust so wichtig ist.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.